Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es grüßt Sie Bodo Klose aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Warum gibt es Sie? Warum gibt es mich? Bei dieser Frage denken wir schnell daran, wozu leben wir, und die fragen dann nach dem Sinn des Lebens. Und viele Menschen sagen, ja, der Sinn des Lebens ist, das Leben zu genießen, glücklich zu sein. Einige sehen das Leben auch als Aufgabe. Manche sagen, ich lebe, um zu lernen, um zu finden, was ich suche. Doch bevor wir fragen, wozu wir leben, ist es vielleicht auch sinnvoll, mal noch eine Frage davor zu stellen. Warum überhaupt leben wir? Ist das Zufall? Oder ist das vielleicht eine gute Idee? Hat sich da jemand vielleicht sogar etwas dabei gedacht, warum ich auf dieser Erde leben soll? Ein berühmter Mensch der Geschichte hat sich das auch einmal gefragt. Der heilige Augustinus, Kirchenvater im 5. Jahrhundert nach Christus, hat das in dem Buch seiner Bekenntnisse so formuliert: Warum gibt es mich? Die Existenz des Menschen ist eine Tatsache. Aber diese Tatsache ist groß, rätselhaft, aber auch beunruhigend, weil sie viele Fragen aufwirft. Und Augustinus, das war ein berühmter Mann. Man könnte ja sagen, oft stellen sich diese Frage, warum existiere ich, vielleicht die kleineren, die unsicheren Menschen. Aber Augustinus war berühmt, also ein erfolgreicher Mensch. Er hat sich diese Frage gestellt. Im 5. Jahrhundert ist das eine Frage wie heute im 21. Jahrhundert. Haben Sie sich schon mal darüber gewundert, dass es sie gibt? Sie ganz persönlich, genau so, wie Sie sind? Mit dem, was Sie gut können und dem, was Sie nicht können. Darüber möchten wir ins Gespräch kommen. Und das tun wir gemeinsam mit Michael Papenkort. Michael Papenkort ist Mitarbeiter am Institut für Weltevangelisierung ICPE Mission. Er ist uns aus Mannheim zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Papenkort.
Grüß Gott, Herr Klose.
Sie sind ursprünglich gelernter Schreiner, aber es hat Sie auf die Missionsebene hinübergerufen. Seit 1986 sind Sie bei ICPE Mission dabei. Und heute leiten Sie darin mit Ihrer Frau zusammen, mit Ihrer Frau Patricia, einen Arbeitszweig. Sie leben in Mannheim, Sie haben 3 Kinder. Herr Papenkort, stellen Sie sich selbst auch immer mal wieder diese Frage, warum es Sie gibt, oder Ihre Kinder? Vielleicht stellen die Kinder diese Frage.
Meine Kinder stellen die Frage sicherlich auch, noch nicht ganz so explizit, aber es dauert noch ein bisschen, denke ich. Aber ich stelle mir die Frage schon selber. Warum es ausgerechnet mich so gibt, so wie es mich gibt. Halt, warum hat Gott denn nicht einen richtigen Menschen geschaffen anstatt mir? Ja, warum hat er denn nicht einen geschaffen, der viel besser ist, viel ausgeglichener, viel talentierter, manche würde sagen hübscher, einer, der aktiver ist, geduldiger? Das wäre so ein Wunsch von vielen Menschen um mich rum. Vielleicht jemanden, der besser auf andere Menschen zugehen kann oder was auch immer. Irgend so ein Defizit stellen wir irgendwie alle bei uns fest. Und warum um alles in der Welt hat der Herr mich so geschaffen, wie er mich geschaffen hat? Warum mit diesen Talenten und ohne jene Talente? Warum mit diesen Fähigkeiten, aber nicht mit den anderen Fähigkeiten? Warum genau so? Und die Antwort darauf ist so simpel, wie sie aber auch wichtig ist. Gott hat mich so geschaffen, wie er mich geschaffen hat, weil er mich wirklich meinte. Er wollte wirklich mich. Darum hat er mich so geschaffen. Er will mich so immer noch. Das ist nicht etwas, wo er einen Fehler gemacht hat oder bei der Arbeit nicht richtig aufgepasst hat. So eine Fehlschöpfung. Sondern als er mich geschaffen hat, wollte er genau mich. Denn wenn er jemand anders gewollt hätte, hätte er jemand anders geschaffen. Hätte er eine zweite Mutter Teresa haben wollen, hätte er eine zweite Mutter Teresa erschaffen. Hätte er einen zweiten Pater Pio gewollt, hätte er einen zweiten Pater Pio geschaffen. Aber er wollte mich. Und dann sagen vielleicht manche, ja, aber ich bin ja nur, weiß ich, 8. Jahr Hauptschule und dann abgegangen mit einem sehr bescheidenen Zeugnis. Oder weiß ich, ich habe meine Kinder nicht so richtig liebevoll erzogen, war nicht immer sehr präsent, habe Fehler gemacht oder weiß ich nicht, ich war nicht so die super Ehefrau oder der super Ehemann oder ich habe dies oder jenes nicht oder, aber darum geht das gar nicht. Er meint mich inklusive meiner Geschichte, inklusive aller Fehler, inklusive der Sachen, die ich nicht so gut kann, inklusive der Sachen, die ich richtig falsch gemacht habe. Schauen Sie, wenn wir uns vorstellen würden, dass wir mit Gott Weihnachten feiern, dann packen wir für ihn das schönste Geschenk mit dem schönsten Geschenkpapier ein, machen eine ganz wunderbare Schleife drauf, noch ein schönes kleines Kärtchen dazu. Und was? Und das macht einfach keinen Sinn, weil wir ihn nicht überraschen können. Er weiß immer schon, was in dem Geschenk drin ist. Und das war genauso, als er mich erschuf. Er sitzt jetzt nicht irgendwo und sagt, meine Güte, wenn ich dieses Projekt Michael vorher gekannt hätte, wenn ich gewusst hätte, was dabei nach 50 Jahren rauskommt, dieses Projekt hätte ich eingestampft, bevor ich es angefangen habe. Hat er aber nicht. Weil er genau wusste, was er tat. Vielleicht verstehe ich das heute noch nicht, aber er wusste genau, was er tat. Ich bin also weder ein Zufall, noch bin ich eine Fehlproduktion. Er hat nicht irgendetwas vergessen, mir zu geben. Er hat nicht irgendwie gespart, als er mich erschaffen hat. So ein paar Elemente einfach weggelassen. Nein, er hat mich mit ganz viel Liebe, er hat sich extra Zeit genommen für mich. Er hat mich mit ganz viel Liebe erschaffen. Und er macht keine Fehler. Wenn wir uns einen Moment nehmen und zum Beispiel in diesen berühmten Psalm reinschauen, in Psalm 139, da steht dieser fantastische Satz, wo der Psalmist dann betet: Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Und das ist ein schöner Satz, den kann man immer schön lesen, aber wenn man sich diesen Satz einmal sagt, wenn man morgens beim Zähneputzen steht, gerne auch abends, und in den Spiegel schaut, und dann einmal zu diesem Menschen in dem Spiegel sagt, du bist wunderbar geschaffen. Er hat dich wunderbar gestaltet. Dann geht das so runter wie so eine ganz bittere Medizin. Das sitzt irgendwie so quer. Meint er wirklich mich? Dieser Mensch, der so wunderbar gestaltet ist, kann das wirklich ich sein? Der Psalmist, der kann das sagen, weil der kennt mich ja nicht. Der weiß ja nicht, was in mir vorgeht und was ich tue und nicht tue, wie ich so und was in mir halt vorgeht. Aber der Herr weiß das ganz genau. Und der Herr sagt, du bist wunderbar gestaltet. Und zwar ausgerechnet du, ganz genau du. Und wenn Sie jetzt zuhören und denken, ja, das trifft zu auf fast alle Menschen, nur auf mich nicht. Genau Sie sind gemeint. Wenn Sie das nächste Mal vor dem Spiegel stehen, schauen Sie doch einfach rein und probieren Sie es einmal aus. Du bist wunderbar geschaffen.
Ich erinnere mich an ein Erlebnis, das ich hatte mit unserer Jugendgruppe, als wir mal zu Gast waren bei einer anderen Gemeinde. Und da durften wir also auch im Pfarrhaus wohnen und sogar das Bad des Pfarrers verwenden. Und da war tatsächlich am Spiegel dieser Spruch: Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast.
Ja, wunderbar.
Und das ist also des Pfarrers sein Spiegel gewesen und ein wunderbarer Mensch, aber er hatte eine ziemlich krumme Nase. Also das war auffällig. Ja.
Ja.
Und von daher hat mich das gefreut, dass er sich diesen Spruch, ja, entweder er weiß es oder er muss ihn sich auch zusprechen jeden Tag, damit er das weiß. Also nicht nur Otto Normalgläubiger, sondern auch ein Pfarrer oder ein Augustinus sind in so einer Situation, dass man sich das bewusst machen sollte. Herr Papenkort, warum ist es denn den Menschen eigentlich so, dass er zweifelt, dass Gott ihn so persönlich meinen könnte? Warum kommen wir an so einen Punkt, dass wir sagen, Mensch, ich bin nicht Mr. Universum, Michael Papenkort, ich bin nur Bodo Klose, ich bin nur so und so. Wie kommt das eigentlich?
Auf den Pfarrer zurückzukommen, wenn der Pfarrer in einer Gemeinde leben würde, wo alle krumme Nasen haben, hätte er überhaupt kein Problem mit der krummen Nase. Wenn er, also schauen Sie, wenn Sie nach Afrika gehen, dann werden Sie sehen, dass das Schönheitsideal möglichst helle Haut ist. Das heißt, die Leute stellen alles Mögliche an, um ihre doch relativ dunkle Haut jedenfalls so gut wie möglich hell darzustellen. Kommen Sie nach Europa, gehen die Leute auf den Grill, also an den Strand und wie auch immer, um eben die helle Haut dunkel zu gestalten. In Asien haben die Leute glatte Haare. Die gehen zum Friseur, um sich per Dauerwelle Locken da reinmachen zu lassen. Woanders gehen die Leute mit Locken zum Friseur und stellen weißer Kugel was an, um die Haare glatt zu kriegen. Das hat viel damit zu tun, was wir von außen wahrnehmen, in was für einer Umwelt wir leben, was wir hören, was wir gesagt bekommen. Die meisten von uns kriegen von Kindheit an auf viele Weise nachhaltig vermittelt, dass sie Fehler haben, dies nicht haben, das nicht können, zu klein sind, zu groß sind, zu rund sind, zu gerade, zu weiß, ich alles Mögliche. Und das nehmen wir auf. Das nehmen wir auf. Und das wird dann quasi unser Spiegel. Und das eine, was das ändern kann, ist, dass durch all dieses, was von außen auf uns zukommt, die Liebe Gottes zu uns so durchdringt, dass sie uns im Innersten so erreicht, dass wir uns von dieser Liebe angenommen, eingehüllt, ermutigt, Zusage empfangen, dass wir das in uns aufnehmen und dass uns das dann von innen her eine Würde wiedergibt, die wirklich unabhängig ist von all dem, was um uns rum geschieht und was andere uns sagen, weil das etwas ist, was uns unser Schöpfer sagt. Das, was Schönheit ist, das ist hier dies und dort jenes. Aber diese Schönheit, die der Schöpfer meint, das ist eine Schönheit, die bleibt. Und egal, ob ich jetzt mit krummer Nase vor dem Spiegel stehe oder mit irgend so einem Charakterzug, der mir wirklich gar nicht gefällt, oder mit irgendeiner Sache, die ich weiß, ich vor einem Jahr gemacht habe oder immer wieder tue, keine Ahnung, was auch immer das alles ist. Der Herr hat mich wunderbar gestaltet.
Es geht also über das eigene Leben hinaus, über das Jetzt, das Heute, das Vergleichen im Alltag, in das, was eigentlich in meinem Wesen drin liegt. In diesem, ja, eigentlich was schon vor meiner Existenz, beziehungsweise die Existenz war ja vielleicht da, aber ich war noch nicht auf der Erde. Also diese Idee, die Gott in jeden Menschen hineinlegt, bevor er der Mensch auf die Welt kommt. Sie haben vorhin den Psalm 139 angesprochen, da steht es wunderbar drin. Augustinus haben wir angesprochen, können Sie das noch ein bisschen vertiefen, auch von Bibel oder von der kirchlichen Tradition her, wie kann man das verstehen, dieses geliebt sein, bevor man eigentlich da ist.
Ja, schauen Sie, der Augustinus, der hat einmal gesagt, das ist nicht, dass Gott uns kennt, weil er uns geschaffen hat, sondern weil er uns kannte, darum hat er uns geschaffen. Das ist nicht nur eine Wortspielerei, sondern da liegen ein paar ganz wichtige Punkte drin. Das heißt also, er kennt uns, es ist nicht so, dass er uns kennt, weil er uns geschaffen hat. Das heißt also, es ist nicht, weil er eben bei der Produktion dabei war, weiß er eben auch, was dabei rausgekommen ist. Sondern was Augustinus sagt hier, ist, dass der Herr, dass Gott, dass unser Vater wie eine Idee hatte. Und diese Idee, nennen wir sie mal Elisabeth, die fand er so super, so klasse. Er war so verliebt in diese Idee, dass er sie Wirklichkeit werden ließ. Und darum gibt es heute diese Elisabeth. Er musste Elisabeth nicht schaffen. Das war nicht irgendwie ein Zwang, auch nicht irgendwie ein Automatismus. Ganz am Anfang vom Katechismus, also Nummer 1, er ist so durchnummeriert, ganz am Anfang steht, der Herr hat den Menschen aus freiem Willen erschaffen. Nicht aus einem Zwang, nicht weil er musste, nicht weil es nicht anders ging. Er wollte. Er wollte Elisabeth haben und den Josef und den Herbert und den Klaus und die, weiß ich, Johanna und wen noch. Er wollte sie. Und darum hat er sie erschaffen. Darum sagt dann Augustinus auch, er kannte sie. Und dann hat er sie erschaffen. Darum, der Paulus sagt das am Anfang vom Epheserbrief, denn in ihm, in Christus, hat Gott uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Das heißt, er hat dich und mich erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Wir waren in ihm schon da, bevor die Schöpfung überhaupt anfing. In dem Psalm, wo wir eben schon mal waren, ein paar Verse weiter runter, da sagt der Psalmist, deine Augen sahen, wie ich entstand, in deinem Buch war schon alles verzeichnet. Meine Tage waren schon gebildet, als noch gar keiner von ihnen da war. Meine Tage waren schon gebildet, die waren bei dir schon präsent, als noch keiner von ihnen da war, als es mich doch gar nicht gab. Der Herr kannte mich und darum hat er mich erschaffen, weil er so begeistert war, weil er immer noch begeistert ist, weil er mich wirklich mag und zwar genauso, wie ich bin.
Hier ist die Lebenshilfe, Ihre christliche Stimme, heute mit Michael Papenkort von ICP Mission. Ich bin Bodo Klose und wir haben schon unsere ersten Hörerin, Frau Stöckler aus Siblingen. Grüß Gott, haben Sie dazu etwas erfahren?
Ja, und zwar erstmal grüß Gott zusammen. Ich habe Glaubenskurs gemacht und da habe ich was ausprobiert. Man muss den Brief schreiben an Gott und man muss ihm sagen, wo er einem treffen kann. Und das habe ich gemacht und habe ich Erfahrungen gemacht, die waren so verrückt, dass ich gedacht habe, ich will mehr von diesem Gott kennenlernen. Und das habe ich dann gemacht, ich habe die Bibel gelesen, ich habe die Worte praktisch gegessen, ich sage es jetzt einfach mal so, in mich hineingelassen und habe gemerkt, es verändert. Und durch diese Veränderung haben andere Leute gemerkt, ja, sie möchten es auch kennenlernen. Und es ist jetzt so, dass ich eine Gruppe habe, die betet füreinander, miteinander, diesen lebendigen Gott einfach immer mehr und tiefer kennenlernen möchte. Und ich kann einfach sagen, ich weiß, dass ich unendlich geliebt bin und dass dieser Gott also praktisch einen Lieblingsgedanke hatte und der war Andrea. Und ich fühle mich getragen, ich habe auch Tiefen, aber diese Grundstimmung und dieses Grundbewusstsein, dass es ein Fundament in mir gibt, das mich immer wieder ins Licht zieht und immer wieder rausholt aus allem. Das gibt mir so eine Freude und eine Liebe ins Herz, dass ich da also wirklich ganz viel am Tag singen könnte. Und ich gehe nie aus dem Haus, ohne dass Jesus mitgeht. Der ist einfach mit mir dabei und ich so im Innern habe ich auch das Wissen drum. Und das ist ein, ja, das ist ein Fundament. Ich möchte es nicht mehr missen.
Frau Stöckler, ganz herzlichen Dank. Alles Gute nach Sipplingen. Herr Papenkort, ein wunderbarer Anruf, der das belegt. Also sie fühlt sich unendlich geliebt. Und dann finde ich schön, wie sich das auch auf ihr Leben auswirkt.
Ja, was mir wirklich gefallen hat, ist, als die Dame erzählt hat, wie sie begonnen hat, die Bibel zu lesen und wie sie, hat sie gesagt, die Worte gegessen hat, ne, gekaut hat, bewegt hat, angefangen hat zu verdauen. Und da fällt mir dieses Wort ein aus dem, irgendwo in einem Dokument von dem Zweiten Vatikanum, da heißt das, in den Heiligen Schriften kommt der Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen und nimmt mit ihnen das Gespräch auf. Er kommt ihnen in Liebe entgegen und nimmt mit ihnen das Gespräch auf. Und dieses Gespräch, das ist das, was uns dann umgestaltet ist. Diese Begegnung mit dem Wort, diese Begegnung mit diesem lebendigen Wort, in dem wir unserem Schöpfer begegnen, das ist das, was dann diese Liebe, über die wir heute Morgen sprechen, so wirklich werden lässt in uns. Die können wir ja nicht in uns hineinreden, nicht uns hineinwünschen. Wir können uns ihr aber aussetzen. Wir können ihr Raum geben. Wir können sie auf uns zukommen lassen. Und das hat offensichtlich diese Hörerin wirklich wunderbar und ausgiebig gemacht. Und sie hat dann nicht gerade bezeugt, dass das so wirklich stattfindet. Die Veränderung findet statt, die Begegnung findet statt. Diese Liebe kommt dann rüber und gestaltet mich neu. Das ist einfach richtig schön.
Herr Papenkort, mal eine Frage. Also Sie sagen, Gott liebt jeden Menschen ganz persönlich. Wir haben weltweit knapp 7 Milliarden Menschen. Das war 2010 6,93 Milliarden Menschen. Wie geht das? Kann Gott jeden Menschen ganz persönlich lieben?
Also, wie er das macht, das weiß ich nicht. Das ist mir aber auch relativ egal. Was mir nicht egal ist, zu wissen, dass ich von ihm geliebt bin. Und ich kann jeden Menschen auf der Welt anschauen und zu ihm hingehen und sagen, Gott liebt dich persönlich. Lass dich von ihm lieben. Wie Gott das hinkriegt, dass er für so viele Milliarden, das weiß ich nicht. Aber zwischen Gott und mir gibt es ja einen Unterschied, der, sagen wir, unendlich groß ist. Also ich, wie er das, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich persönlich gemeint bin. Dieser Gott, dieser Herr des Universums, der das Universum erschafft aus nichts. Dieses Universum, gestern gab es irgendwo eine Nachricht, jetzt haben sie den ältesten Stern oder die älteste Galaxie wohl irgendwie entdeckt. 13 Milliarden Lichtjahre. Mann, was für ein... Aber dieser Gott, der dieses Riesending aus nichts schafft, erkennt mich persönlich. Zu unserem Gott gibt es immer diese zwei Aspekte. Und wir dürfen die nicht trennen. Unser Gott ist unendlich. Der ist nicht riesengroß. Der ist unendlich. Ohne Grenze. Ohne Anfang, ohne Ende. Unendlich. Und er ist persönlich. Er kennt mich persönlich. Er nimmt sich Zeit für mich persönlich. Wenn ich hingehe und bete, dann sitzt er nur für mich da. Da habe ich ungeteilte Aufmerksamkeit. Wie er das schafft, die gleiche ungeteilte Aufmerksamkeit zu vielen anderen auch noch zu geben, weiß ich nicht. Ist mir aber auch relativ egal, solange ich diese ungeteilte Aufmerksamkeit für mich habe, genieße. Wenn ich hingehe und bete, muss ich nie warten. Er ist immer gleich da.
Das ist das Große, das Göttliche an Gott, dass er eben das kann, was wir uns nicht vorstellen können, also über unsere Vorstellung hinaus, dass ihm das möglich ist. Wie er das macht, ja, gebe ich Ihnen recht, wobei ist, wissen wir nicht. Wir haben eine Hörerin aus München. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage, die sicher viele Menschen beschäftigt. Weshalb sind die Verbrecher, die so unsägliches Leid über viele Menschen, über Unschuldige bringen, auch ein Liebesgedanke Gottes? Wie erklären Sie das?
Vielen Dank für den Anruf.
Das ist nicht so schwer. Denn schauen Sie, aus mir hätte auch locker ein Verbrecher werden können. Nicht, die Wahl habe ich. Sie haben heute Morgen die Wahl, ne, bleiben Sie jetzt noch eine halbe Stunde am Radio sitzen und danach können Sie bei einem Nachbarn die Scheiben einwerfen. Tun Sie es bitte nicht, aber könnten Sie. Sie könnten auch einfach durch die Straßen laufen und mit einem Hammer die Autos, die da geparkt sind, einfach so ein bisschen neu gestalten. Tun Sie es nicht. Aber die Wahl haben Sie. Gott möchte, dass wir ihn lieben. Darum muss er uns Freiheit geben. Denn Liebe ohne Freiheit gibt es nicht. Und ich habe die Freiheit, entweder ein Jünger zu werden, mit der tiefen Sehnsucht zu werden wie mein Meister, und ich habe die Freiheit, ein Verbrecher zu werden. Gott wird allerdings nie aufhören, mich zu lieben. Das sehen Sie spätestens, wenn Sie das Evangelium schauen, am Kreuz hängt Jesus nicht zwischen zwei Heiligen. Jesus hängt zwischen zwei Verbrechern. Und der eine Verbrecher, der macht noch so richtig die ultimativ schlechte Wahl, aber der andere lässt sich im letzten Moment doch noch von der Liebe Jesu mitnehmen. Die Liebe Gottes geht mir nach, immer, 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 bis zum Schluss. Und darum ist auch der Verbrecher immer auch ein Liebesgedanke Gottes.
Ich denke, der Dame ging es auch noch in die Richtung, wenn jetzt jemand sich als Christ auf den Weg macht, vielleicht auch im kirchlichen Dienst ist, und dann Dinge passieren. In den Köpfen gerade ganz stark sind eben auch die Missbrauchsfälle in der Kirche. Wie kann dann so ein Mensch ein Liebesgedanke Gottes sein? Sie sagen, er ist trotzdem ein Liebesgedanke Gottes, aber er muss umkehren. Er muss selber ans Kreuz, weil er wie ein Verbrecher unterwegs ist, was ja nicht geht.
Ja, schauen Sie, was mir dann immer dazu einfällt, ist dieser berühmte Vers, ne, mit dem Splitter in meinem Auge und dem Balken, den ich sehe, in dem von dem anderen. Nicht, ich sehe immer die großen bösen Sachen, die andere tun. Ich denke immer, die anderen sind viel größere Sünder als ich selber. Und da liege ich maximal daneben. Das ist immer ganz übel. Denn nicht das der größte Sünder bin ich immer selber. Also das ist auch ein Teil, der auch durch die Liebe Gottes möglich wird, weil ich mich dann eben so da auch dann annehmen kann und in dieser Liebe dann auch die Kraft finde, mich umzudrehen, umzukehren, den Herrn in meinem Leben so wirken lassen, dass er mich umgestaltet, neu gestaltet, eben nicht zu einem Verbrecher werden lässt, von der bösen Tat, die ich tue, mich abzuwenden und halt dies alles. Paulus hat irgendwann mal gesagt, hier stehe ich bei der Gnade durch die Gnade Gottes, weil er genau weiß, dass er ohne die Gnade genauso fällt wie alle anderen auch.
Unsere nächste Hörerin ist Frau Senner aus Trier. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich wollte etwas sagen, und zwar, zu dem freien Willen. Da haben schon manche Hörerinnen angerufen. Eine unglaubliche Frau hat mir einmal gesagt, auf ein Buch von Rudolf Augstein hin, der Mensch habe keinen freien Willen, es wäre alles von Gott geplant. Jesus habe gesagt, geht dahin, da steht der Esel und bringt den Esel. Und darum wäre alles schon vorher geplant. Dann habe ich ein Buch gelesen von Patmos, wo die Offenbarung erklärt war. Und da stand drin, dass Gott alles im Voraus weiß. Nicht, weil es so kommt, er weiß es im Voraus. Und das haben sie auch eben bei der Geburt gesagt. Er weiß es im Voraus. Und Pfarrer Abel hat vorige Woche gepredigt bei der Beichte, Gott verzeiht uns heute, obwohl er weiß, dass wir morgen schon wieder vielleicht den gleichen Fehler machen oder noch schlimmer. Er verzeiht uns aber jetzt im Augenblick. Er könnte uns nicht verzeihen, weil er weiß auch, der macht es ja morgen wieder. Er verzeiht uns aber. Ja. Und dann hatte ich etwas anderes noch. Ich habe vor Jahren immer Gebete an die Autoscheiben geklebt und habe nicht gesehen, dass da jemand drinnen saß. Und da sagt der Herr zu mir, was machen Sie denn hier? Ich sage, ich habe Ihnen hier ein Gebet von Jesus dran gemacht. Ja, den kenne ich nicht, da habe ich nichts mit zu tun. Da habe ich gesagt, aber Jesus hat mit Ihnen zu tun, Jesus liebt Sie. Wie, sagt er, Jesus liebt mich, ja, ist er, Jesus liebt sie. Und das ist mir eben eingefallen. Vielleicht ist mein Wort auf guten Boden gefallen.
Vielen Dank, Frau Sinner. Alles Gute nach Trier. Also diese Liebe muss ja sehr groß sein, wenn da wirklich Verzeihung da ist, auch für Sünden, die noch kommen werden.
Ja, der Herr verzeiht ja nicht, weil er muss, weil er keinen anderen Ausweg hat, sondern er verzeiht, ne, wie wir sagen, von Herzen. Er verzeiht gerne, weil seine eine große Sehnsucht ist, dass wir an seinem eigenen Leben teilhaben können, dass wir in seine Liebe hineinkommen können, dass wir in ihm leben können. Das ist seine eine große Sehnsucht. Dafür, dass das geschehen kann, tut er alles. Er gibt sogar seinen eigenen Sohn. Er tut alles, damit diese Begegnung, diese Liebe stattfinden kann. Und darum verzeiht er mir immer und immer und immer wieder all die Sachen, die mich von dieser Liebe fernhalten, nämlich Sünde. All das, was mich wegführt von der Begegnung mit dieser Liebe. Er verzeiht es mir wieder und wieder und wieder. Einen anderen Satz, den ich vielleicht noch sagen möchte zu dem, dass Gott alles im Voraus weiß, das stimmt natürlich. Das sind alles sehr schwere Konzepte für uns Menschen, weil wir immer in Zeit und Raum denken und gebunden sind. Aber dass Gott Sachen im Voraus weiß, legt mich in meiner Freiheit nicht fest. Wenn ich den Hörer gleich auflege, entscheide ich ganz alleine, ob ich in den Keller gehe, auf den Dachboden, nach draußen oder einfach hier sitzen bleibe. Dass Gott weiß, was ich tue, legt mich in meinem Handeln überhaupt nicht fest.
Sie hören Radio Horeb, die Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose und ich bin heute im Gespräch mit Michael Papenkort von ICPE Mission. Frau Fechler aus Ankum, haben Sie auch schon erfahren, dass Gott Sie ganz persönlich meint?
Ja, da muss ich sagen, da hatte ich mal so eine Hochzeit in meiner Jugend, ein halbes Jahr, da war ich ganz selig. Aber dann muss ich sagen, ist es doch wieder so ein bisschen abgeflacht. Und dann kam eben diese Erfahrung, dass er mich liebt und dass es mich so froh macht. Aber dann kam schon ein Durchhalten können, auch wenn ich diese Erfahrung nicht immer habe. Obwohl das auch, glaube ich, eine Übungssache ist, dass man jeden Tag sich eben, wie gesagt, auch so einen Spruch, oder der Spruch muss auch nicht nur im Spiegel kleben, sondern wirklich innen drin sein, dass man da wirklich das einübt und wirklich sagt, ich glaube daran, dass du mich liebst, auch mit dem Deutsch. Auch mit meinem Deutsch, sage ich dann immer, weil ich oft was mit dem Deutsch kaufe, was dann billiger ist und was man weggeben kann dann auch.
Was ist ein Deutsch?
Das Geld, was man gespart hat. Aber ich wollte noch etwas sagen, mit dem Gedanken, dass Gott jeden Menschen liebt, das ist schon eine wunderbare Sache, dieser Gedanke, weil man auch die Schwerstbehinderten, ich habe ein Schwerstbehindertes, geistig Behindertes, auch Patenkind, was jetzt schon groß ist, dass ich mir sagen kann, so, dieser wird bestimmt, er hat nie was Böses getan, er ist auch getauft, er hat nie was Böses getan, wie unser Eins, unterlassen oder so, er konnte es ja gar nicht. Und dass Gott diesen Menschen liebt, auch wenn er nie den Gedanken an die Liebe Gottes hat und sagt, so, du liebst mich und ich danke dir dafür, kann er nicht. Das glaube ich, das kann er nicht. Und dass ich doch mir sagen kann, Gott, du liebst ihn und du wirst ihn aufnehmen zu dir später, wenn das durchgestanden ist, auch für die, ja, für die Eltern, für die Verwandten ist es ja auch noch schlimmer dann vielleicht als für ihn, weiß ich, das weiß man nicht genau. Und das ist ein wunderbarer Gedanke. Nicht, dass Gott jeden, auch die geistig Behinderten, die Schwerstbehinderten, wie das mit den Verbrechern ist, ja, dass da immer noch die Chance ist, umzukehren. Wir sehen es ja beim Kreuz, als Jesus da hang. Und da kommt natürlich der Mensch selbst hinzu, seine Reue und seine Rückkehr. Das ist dann schon wichtig. Das Angebot ist immer da von Gott. Das ist auch eine wunderbare Sache, das muss ich schon sagen. Ja, das ist doch wunderbar.
Frau Fechler, herzlichen Dank für den Anruf. Dankeschön. Und wir wollen gleich in die Sendung mit hineinnehmen, die Frau Stall aus München. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Die Frage hat die Dame vor mir schon angesprochen. Was hat der Herrgott gedacht, wie er uns ein schwerstbehindertes Kind gewollt hat? Was hat er sich da gedacht?
Das ist eine große Frage. Schauen Sie, ich will auch gar nicht so tun, als ob ich die Antwort darauf wüsste. Die Anruferin, die gerade vorher dran war, sicherlich sehr richtig gesagt hat, dass die Behinderten oder die Schwerstbehinderten das Leben, das nicht so stattfindet, wie wir uns das wünschen oder wie wir uns das vorstellen, es ist doch ein Leben, das ohne Gott gar nicht leben könnte. Es ist ein Leben, das darum von Gott genauso geliebt ist, wie jedes andere Leben auch. Ich verstehe das nicht. Aber es ist sicherlich nicht, dass Gott irgendwie da sitzt oben und in irgendeiner queren Art und Weise, jetzt erschaffe ich mal einen, den das einfach nicht so gut geht, damit einfach mal so ein Mensch so richtig leidet. Das wäre einfach nur Blödsinn. Ich verstehe trotzdem nicht, warum Gott Behinderte schafft. Ich weiß, dass viele Menschen durch Behinderte im Grunde sehr gesegnet waren. Mit viel Opfer und viel Leid, aber sie würden auch ihr behindertes Kind vielleicht noch viel weniger abgeben wollen als ein gesundes. Es sind viele Menschen, ausgerechnet im behinderten Menschen, dem Herrn und seiner Liebe ganz nachhaltig begegnet. Ich verstehe das nicht. Und ich kann darauf keine Antwort geben. Aber es ist mit Sicherheit nicht, dass Gott mit uns ein böses Spiel treibt. Dass er uns irgendwie das Allerschlimmste, einen behinderten Menschen als Strafe aufzufassen, das geht gar nicht. Dass in unserer Familie ein behindertes Kind aufwächst, das heißt bestimmt nicht, dass wir uns irgendwie eine Strafe zugezogen haben. Ein behindertes Kind ist ein geliebter Mensch und das ist auf keinen Fall eine Strafe. Ich sage das nochmal, ich weiß die Antwort auf Ihre Frage so nicht. Ich will auch gar nicht so tun, als ob ich sie wüsste. Aber auch das behinderte Kind ist von Gott geliebt und ist von Gott gewollt und es ist nicht irgendwie ein böser Gedanke Gottes oder eine böse Absicht oder eine Strafe.
Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke auch in Richtung des politischen Denkens. Vor 66 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit, wo diese Perversion des Nationalsozialismus, des Dritten Reiches, wo eben gerade Menschen niederer Gattung, so ein schlimmer Gedanke, ob es Behinderte waren oder Menschen jüdischer Abstammung, die vernichtet wurden, eine ganz furchtbare Situation in unserer Geschichte. Da sprechen wir auch hinein mit dieser Sendung, dass Gott jeden Menschen liebt, egal wie er körperlich drauf ist, wie er geistig drauf ist. Warum ein Mensch so ist, wie er ist, das müssen wir Gott überlassen. Aber wir sprechen ja hier hinein, dass Gott die Menschen liebt und auch, denke ich, eine politische Aussage auch bewusst zu diesem heutigen Tag, dass er jeden Menschen liebt und dass er da keine Abstufungen macht. Unsere nächste Hörerin ist die Frau Dr. Kleine Rüschkamp. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte erstmal nur ein Danke sagen und möchte sagen, es ist wunderbar gewesen, wie die Liebe Gottes und die Sehnsucht zu uns Menschen herübergekommen ist. Und jetzt möchte ich zu den Behinderten sagen, wir haben hier eine Behindertenschule gehabt, eine Taubstummenschule, und mein Mann und ich konnten 20 Jahre als Ärzte für diese Menschen da sein. Und im Nachhinein muss ich sagen, das waren für mich die reichsten Jahre. Und wir haben dann zu unserer großen Familie vorübergehend noch einen behinderten Menschen ins Haus genommen. Und das hat unseren Kindern sehr, sehr gut getan. Das hätten wir nicht mit Worten tun können, was wir da erlebt haben, auch an Liebe und an Zuwendung von den Behinderten zu uns. Die strahlen eine Liebe aus. Wenn man sie ansieht, dann lächeln sie. Das ist einfach so. Gott ist in ihnen. Das wollte ich Ihnen nur dazu sagen.
Vielen Dank, Frau Dr. Kleine Rüschkamp. Herr Papenkort.
Das ist einfach wunderbar. Schauen Sie, ich rede immer über dann Behinderte. Ich habe da keine persönlichen Erfahrungen mit. Nicht? Wenn die Frau 20 Jahre da gab, das ist eine ganz andere Erfahrung. Und ist aber trotzdem so wichtig, gerade, nicht, wie Sie das eben erwähnt haben, in der heutigen Zeit, nicht, wo wir entscheiden, bevor Kinder geboren werden, ob wir sie denn jetzt mit der möglichen Behinderung jetzt dann noch zur Welt kommen lassen oder ob wir sie dann wegen der möglichen Behinderung nicht doch abtreiben. Wie viel wir da vernichten und was wir uns da anmaßen, das ist ein anderes, ne, ist ein bisschen anderes Thema, aber es ist schon unglaublich. Weil nicht wie Behinderte genauso geliebt und um Menschen sind und wichtig sind und ein Segen sind, was wir alles da vernichten, das ist unglaublich.
Ja. Und wir merken, es ist schon irgendwo in unserem Gedenken drin, das haben wir auch anfangs in der Sendung auch gesagt, dass die Gesellschaft prägt ein Denken, ja. Und dass man da schon in so einer Situation denkt, dass jemand weniger wert sei,
ja.
Das ist nicht biblisches Denken, das ist nicht christliches Denken, das ist Gesellschaft, die uns da irgendwie beeinflusst, und da müssen wir auch vorsichtig sein und umdenken. Ja. Die Frau Senner aus Trier ruft noch einmal an. Grüß Gott, Frau Senner, Ihnen ist nochmal was wichtig.
Ja, mit den Behinderten. Gott liebt diese Kinder ja auch. Und wenn sie zeitlebens kein Lebenszeichen von sich geben, manchmal lächeln sie ja. Sie nehmen etwas auf. Und man hat bei Sterbehilfen, hat man Erfahrung gemacht, dass manche in der Todesstunde Lieder gesungen haben. Wo findet die Seele die Heimat der Ruhe? Was sie gar nicht, die Leute gar nicht wissen, wo die das her hat. Die haben also ein Eigenleben. Das Eigenleben, sagen wir mal, bei Gott. Und darum sollte man auch nicht so viel irgendwie sprechen, was sie nicht hören dürfen. Oder man soll immer Schönes mit ihnen reden. Sie nehmen alles auf. Und sie haben ein Eigenleben mit Gott alleine, für sich alleine.
Ja, vielen Dank, Frau Senner. Wunderbar. Ich denke, das kann man ausweiten auch auf andere Bereiche, wo Menschen krank sind, wo Menschen vielleicht im Sterben sind. In so einer Situation ja auch. Nehmen wir auch diesen Impuls gerne mit. Unsere nächste Hörerin ist die Frau Zimmermann aus München. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe verschiedene Sachen, aber unter anderem, weil wir jetzt gerade über Behinderte gesprochen haben, die Logotherapie, also vom Viktor Frankl, die sagt, dass der Geist ist gesund, aber der Körper ist krank. Und so, was die Dame auch vorher gesagt hat, die Kinder oder die Erwachsenen, die haben ein ganz feines Gespür dafür. Und so dürfen wir einfach wirklich wissen, wie die Dame vorher gesagt hat, die Kinder oder die Erwachsenen, sie haben eine ganz andere Sensibilität, die wir nicht haben. Das ist die eine Sache. Das zweite ist, Gott antwortet oft, bevor wir rufen. Im Alten Testament gibt es ein Wort, Gott antwortete, ehe sie riefen. Das habe ich in meinem Leben öfter erlebt. Ich wollte gar nicht mit Gott. Ich wollte alleine und weiß ich was. Und er hat mich geführt, Schritt für Schritt in den Glauben hinein. Und als letztes, die Dankbarkeit ist ganz wichtig, dass ich dankbar bin, dass ich aufstehen kann, dass ich dankbar bin, dass ich eine Kleidung habe, dass ich dankbar bin, dass ich anderen auch etwas von meinem abgeben kann. Und das alles wollte ich nur schnell mitteilen.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und für Ihre Bemerkungen auch zu diesen Dingen. Also wir merken, finde ich ein gutes Beispiel. Das Thema Behinderung ist sehr zentral gewesen, aber ich denke, es ist ein Beispiel für ganz vieles, was eben ja das beeinträchtigt, dass wir an die Liebe Gottes glauben. Und wenn wir auch andere Menschen erleben, generell, also kein Mensch ist perfekt, kein Mensch ist super, kein Mensch ist Mr. oder Mrs. Universum, sondern wir sind angewiesen auf die Liebe Gottes, jeder. Und es ist gut, wenn man sich dieser eigenen Schwächen und Begrenztheit bewusst ist, damit eben auch die Liebe Gottes da reinkommen kann, die ja grundsätzlich da ist und nicht abhängig davon, wie wir uns gerade fühlen oder wie wir uns selber einschätzen. Ich möchte noch eine Hörerin in die Sendung reinnehmen, die Frau Schätzle aus Deilingen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Also zu dem Thema mit Behinderung muss ich jetzt doch auch noch was sagen, weil das in unserer Familie zweimal habe ich das selber erlebt. Mein Sohn ist mit 22 Jahren auf den Baum gefahren. Der hat also die Wirbelsäule war ineinander reingeschoben und man hat ihm den rechten Arm wegmachen müssen. Der Kopf war total also zertrümmert. Und ich muss sagen, der hat ja damals mit 22 auch nicht so den Glaube gelebt, wie andere Jungs halt auch so waren. Und der hat einen so tiefen Glaube durch den Unfall bekommen, dass er heute nach 12 Jahren sagt, ich bin so froh, dass mir das passiert ist. Der hat heute noch sehr große Defizite, er kann nicht, also er hat seinen Tag nicht selber gestaltet, er vergisst alles. Aber er hat so eine Dankbarkeit Gott gegenüber und das ist also einfach wunderbar. Dann 7 Jahre später habe ich ein Enkel geschenkt gekriegt, das blind, taub, nicht schlucken kann, mit dem Herzprobleme gehabt. Und die ersten 2, 3 Jahre, also hat es nur gejammert und nur, also wie so ein Täubli hat es immer nur gejammert. Und ich habe so zu Gott geschrien, also da um Hilfe, ich wusste gar nicht, um was ich alles beten soll. Und immer wenn ich gebetet habe, habe ich so das Gefühl gehabt, es kommt gerade noch schlimmer. Und heute, also muss ich sagen, das Kind ist ja, wie gesagt, blind und taub, aber das hat halt so ein Lachen, so eine Ausstrahlung, dass man einfach merkt, dein Kind ist Gott, also und das tut einem so gut und ich kann das so annehmen jetzt, durch sein Lachen und durch seine Freude, also man weiß ja nicht, warum er lacht und weil er sieht und hört ja nicht, aber er spürt die Liebe und ich weiß nicht, man merkt einfach, dass das Kind total von Gott durchdrungen ist. Und ich habe so eine große Freude an dem Kind. Ja, das wollte ich dazu sagen.
Frau Schätzle, ganz herzlichen Dank. Wunderbar für diese beiden sehr bewegenden Beispiele. Herr Papenkort, zum Ende der Sendung. Ich denke, Sie können das vielleicht auch nochmal in den Gedanken zusammenfassen. Ja, also wir kommen immer auf den roten Faden zurück. Egal, was unser Leben beschäftigt, wie wir uns auch, ja, was schieflaufen kann. Die Liebe Gottes ist da, oder?
Ja, die Liebe Gottes ist da. Was mir vielleicht noch wichtig wäre an dem Punkt, ist, nicht, es gibt diesen Aspekt in der Liebe Gottes, dass er für uns sorgt, so wie ein Vater für seine Familie sorgt, Dach über den Kopf, was anzuziehen, was zu essen, ordentliche Ausbildung, Erziehung und so. Und das ist sicherlich auch in Gottes Liebe da. Aber in Gottes Liebe gibt es auch eine wirklich echte Zuneigung zu mir. Er mag mich wirklich. Er mag dich wirklich. Nicht nur, dass er jetzt verantwortlich ist für dich, weil er ist mal Gottes und Schöpfer und Vater, sondern er mag dich. Diese Zuneigung, das ist auch ein Teil, der bei uns, denke ich, ankommen will. Das andere ist, er mag nicht eine Vision von uns, nicht wer wir sein können, nicht wer wir hätten sein sollen, sondern er mag mich heute. Denn es ist das einzige Ich, das es wirklich gibt. Nicht das, was ich werden könnte, wenn ich denn irgend tun würde. Er mag mich heute. Und ich denke, ein Aspekt, der in dieser Sendung so schön rausgekommen ist, ist, dass der Herr genauso wie damals immer noch heute uns ganz besonders begegnet, und zwar ausgerechnet mit seiner Liebe in den Kranken, in den Behinderten, in den Armen und in den Gefangenen. Wenn Sie diesen Menschen begegnen, wenn Sie auf sie zugehen, werden Sie dieser Liebe Gottes begegnen, wie das so eine Reihe von den Zuhörern das an ganz persönlichen Beispielen so wunderbar deutlich gemacht haben. Gott begegnet uns mit seiner Liebe auch durch Menschen, die blind sind und taub sind, die Unfälle hatten, die ihr Leben auf den Kopf gestellt haben und alle anderen möglichen Undinge. Gott begegnet, er geht uns nach, ausgerechnet besonders durch die, von denen wir es am wenigsten erwarten würden. Eben nicht nur, bitte gerne auch, durch Professoren und Leute, die es im Leben zu was gebracht haben und die gesund sind und gerne auch, aber ganz besonders durch ausgerechnet die, von denen wir das nicht so erwarten würden. Von Anfang an hat Gott immer auf die gesetzt, die die Welt als die Schwachen ansieht und als die, die kaum einen Unterschied machen. Und diese Leute bringen die Liebe Gottes so wunderbar rüber.
Herzlichen Dank, Michael Papenkort. Alles Gute nach Mannheim für Ihre Arbeit bei ICP Mission. Herzlichen Dank für diese Sendung.
Dankeschön.
Diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Wenn Sie eine CD bestellen möchten, liebe Hörer und Hörer von dieser Sendung, können Sie das gerne tun beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675120. Sie können auch im Internet unter www.horeb.org unter Podcast die Sendung noch einmal nachhören. Auch nochmal eine Möglichkeit. Ich denke, dies waren sehr wertvolle Gedanken drin, dass Sie da nochmal drauf zugreifen können. Oder auch vielleicht an andere weitergeben, wenn Sie das möchten. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten über diese Sendung oder Radio Horeb als solches, gilt folgende Telefonnummer des Hörerservices 08323 9675110. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zugehört haben. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ich bin Bodo Klose, das war die Lebenshilfe und ich wünsche Ihnen, dass Sie heute der Liebe Gottes begegnen, dass Sie heute erleben, dass Gott Sie ganz persönlich meint.